eingefallen, wo gibt es andauernd Reis mit Bohnen? In einem Western. Ja, die Cowboys essen andauernd Reis mit Bohnen. Also gut, es ist ein bisschen anderes Milieu jetzt als ein Buju. Aber jedenfalls, wenn ihr irgendwann in einem Western mitspielen solltet, dann gibt es da Reis mit Bohnen. Ja. Ich bin Gott sei Dank dankbar für diesen Termin, den er mit uns hat. In seinem Haus, das ist die Gemeinde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und er schenke uns auch jetzt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Das Thema haben wir schon gehört, spannende Reise mit Gott. Wer von uns kennt sie nicht? Umwege. Zum Beispiel als Autofahrer. Jemand sagte, Umleitungen in der Stadt, in der man lebt, bieten endlich die Chance, den eigenen Wohnort kennenzulernen. Und zum Teil nimmt man Umwege auch gerne in Kauf. Also ich würde mal sagen, wer seine Lieblingsbrötchen erst beim übernächsten Bäcker bekommt, der geht doch gern noch mal ein paar Meter weiter. Und ein Umweg, muss man sagen, ja, der kann auch richtig schön sein, oder? Angenommen, du reist mit dem Auto von Deutschland nach Italien. Dazwischen die Alpen, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder wählst du einen der Tunnel oder du nimmst eine Passstraße. Tunnel ist kürzer, kostet, sofern sich dort kein langer Stau bildet, weniger Zeit, stellt also, ich würde mal sagen, straßenbautechnisch schon eine sehr imposante Leistung dar, aber ist jetzt an Sehenswürdigkeit nicht unbedingt ein Highlight, da ist man eher froh, am Ende Licht des Tunnels zu sehen. Und anders eine Passstraße. Serpentinen, enge Kehren, atemberaubende Landschaft, traumhafte Weitblicke, sofern kein Nebel herrscht. Und da wird einem doch bewusst, in was für einem wunderschönen Stück der Schöpfung man sich hier im Gebirge bewegt. Wobei eins auch klar ist, Tunnel oder Passstraße, Gott schreibt es dir nicht vor. Das entscheidest du. Und jetzt schauen wir uns noch etwas anderes an, wie Gott nämlich sein Volk einen Umweg führt. Dazu hören wir Worte Heiliger Schrift, Alten Testaments. Es geht um Ereignisse, die sich vor etwa 3¼ Jahrtausenden abgespielt haben. Was war passiert? Eine riesige Sklavenbefreiung. Das Volk Israel hatte die schlimme Zeit in Ägypten hinter sich. Mose sollte sie im Auftrag Gottes nach Kanaan in das gelobte Land führen. Wir hören einige Verse aus 2. Mose 13, die Verse 17 und 18 und Kapitel 14, die Verse 9, 15 und 16. Als der ägyptische König Pharao das Volk Israel ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl es der kürzeste Weg gewesen wäre. Denn Gott dachte, das Volk könnte es bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen, wenn es in Kämpfe verwickelt wird. So ließ Gott sie einen Umweg nehmen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und holten sie ein, als sie am Meer lagerten. Und der Herr sprach zu Mose, sage den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Du aber hebe deinen Stab empor und strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es, und auf trockenem Boden werden die Israeliten mitten in das Meer hineingehen können. Das muss man sich mal vorstellen, wie erleichtert die Israeliten doch gewesen sein müssen. Ägypten würde sie nicht länger drangsalieren, die Zukunft hieß Kanaan und der Weg dorthin, ja, sollte man nicht erwarten, dass die kürzeste Route vorgesehen ist und die führte eben vom Nildelta am Mittelmeer entlang durch das Land der Philister nach Kanaan. Der kürzeste Weg wäre das wohl gewesen, eine Karawanenstraße, aber als Karawanenstraße natürlich auch militärisch gut bewacht und ein Heeresstützpunkt, nicht nur, auch ein Handelsplatz, also, und dann eben mitten durch das Land der Philister. Und mitten durchs Land der Philister, das würde für Israel, immerhin ein Volk auf der Flucht, nicht etwa mehr Sicherheit bedeuten, sondern eher kriegerische Auseinandersetzung, womöglich am laufenden Band. Und deshalb gibt es, was die Reiseroute angeht, eine Überraschung. Wir haben es gehört. Weshalb eigentlich dieser Umweg? Also nicht, um es dem Volk schwerer zu machen, im Gegenteil, ein solcher Riesentreck durch ihr Land, die Philister, wisst ihr, die hätten bestimmt nicht freundlich gegrüßt, sondern sich stattdessen feindlich verhalten. Das war ein Grund, weshalb Gott diesen Umweg für richtig hielt. Es gibt noch mehr Gründe. Gott weiht ja Mose in seine Pläne ein und sagt, wenn ihr entgegen allen Erwartungen eine südliche Richtung einschlagt, wird der Pharao denken, ihr irrt ziellos im Land umher und habt euch in der Wüste verlaufen. Also Gott sorgt für ein irregeleitetes Denken beim Feind seines Volkes. Und dann erfahren wir, der Pharao zieht tatsächlich falsche Schlüsse, indem er denkt, großartig, die kennen sich schlecht aus. Die wissen gar nicht weiter. Diese hebräischen Ziegelbrenner fangen wir wieder ein, die prügeln wir an die Arbeit. Und noch etwas, die Israeliten ahnen zu diesem Zeitpunkt nicht, was für einen ganz tiefen Grund der Umweg noch hat. Dort am Schilfmeer wird Gott in ihrer allerhöchsten Not so eingreifen, dass er sich ihnen als Retter ein für alle Mal einprägt. Das ist mein erster Leitgedanke. Es ist von Vorteil, wenn Gott einen Umweg mit uns geht. Naja, wer mag schon gern Umwege, oder? Wozu benutzen denn viele von uns ein Navi? Doch damit es einem die schnellste Verbindung von Punkt A nach Punkt B zeigt. Natürlich kann es passieren, dass man dadurch dann auch reizvolle Landschaften verpasst, aber das ist dann der Preis der Schnelligkeit. Aber Umwege sind manchmal genau das Richtige. Sie helfen uns, schwierige Situationen zu umgehen, denen wir nicht gewachsen wären. Situationen, von denen wir auf unserem Umweg vielleicht ja nicht einmal ahnen, dass sie existieren und dass wir sie gerade umgehen. Also ein Umweg bedeutet nicht, dass mein Weg zum Ziel verbaut ist. Manchmal wird es mir durch den Umweg überhaupt erst möglich, mein Ziel zu erreichen. Von dem her ist es eine weise Lebenseinstellung, Umwege in Kauf zu nehmen, um wirklich ans Ziel zu kommen. Wie war das bei den Israeliten damals? Die Aussicht, in die Wüste zu kommen, war jetzt kein Wunschtraum von ihnen. Die haben nicht gejubelt. Ist doch klar. Wer in die Wüste aufbricht, verlässt jede Komfortzone, braucht Ausdauer und gute Nerven, muss sich auf bestimmte Gefahren und Unannehmlichkeiten einstellen. Warum jetzt diese Mühe, diese Hitze, dieser Durst, fragen die Israeliten sich. Wozu wurden wir eigentlich befreit? Also die Wege, die Gott führt, bestehen manchmal aus Umwegabschnitten, die beschwerlich sind, die auch herausfordernd sind. Aber ich will betonen, das ist nicht immer so. Gott ist kein Leuteschänder, aber seine Güte und seine Weisheit schließen dann eben auch mühsame, manchmal schwer begreifliche Wegstrecken mit ein. Aber dazu muss man doch sagen, Gott würde uns auf diese Wegstrecke nicht schicken, würde sie uns nicht zumuten, wenn er nicht mitginge und Kraft gäbe, sie zu bewältigen. Schaffen wir es, im Vertrauen auf ihn zu leben? Nein, schaffen wir nicht. Gott schafft das in uns. Gott schafft das in uns. Umwege können sich also aus dem Leben mit Gott ergeben. Ich will versuchen, das an ein paar Beispielen deutlich zu machen. Für manchen, so weiß ich, schließt der Weg zum Gottesdienst einen Umweg ein. Da ist zum Beispiel eine Frau, die sagt, ich weiß, Sie wohnen ja etwas abgelegen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da wird ja so lange dauern und bis Sie hier sind und wieder zu Hause sind, ich hole Sie gerne ab. Wollen Sie das? Ja, das macht er doch gern. Das ist doch praktizierte Gemeinschaft. Wie das auch aussehen kann, da ist jemand, der wurde doch ein bisschen nervös, dass viele andere in seinem Betrieb schon befördert wurden und er noch nicht. Wieso bist du noch nicht im Management? Fragten die Freunde. Du hättest es doch auch verdient. Er war entschlossen, seine Karriere wirklich in Gottes Hand zu lassen. Wenn Gott das so vorsieht, dann will ich einfach weiter eine gute Arbeit hier machen, sagte er. Und einige Jahre später wurde auch er befördert. Und wisst ihr, gerade die bis dahin gewonnene Erfahrung noch half ihm sehr in der neuen Aufgabe, verschaffte ihm auch Respekt. Stichwort Umweg. Und da kommt mir eine eigene Erfahrung in den Sinn, liegt etwas länger zurück, macht aber nichts. Die Schulzeit lag hinter mir und vor mir lag dickes Fragezeichen. Also Pastor zu werden, Prediger zu werden, Gott hatte das zwar mal in mir angestoßen, aber ich traute es mir einfach nicht zu. Also zu reden war nicht mein Ding, das lag mir nicht. Und von dem in meinen Augen notwendigen Selbstbewusstsein fühlte mich auch, aber so weit weg. Was fehlte, war ein berufliches Ziel. Eine kaufmännische Ausbildung, mehr aus Verlegenheit, brach ich ab, bald ab, weil ich rasch merkte, in diesem wirklich ehrenwerten Beruf wäre ich fehl am Platz. Und mein Chef sah das auch so, glaube ich. Ein Jahr lang habe ich dann gejobbt bei einer Firma für Erdarbeiten, als Wühlmaus sozusagen, als Handlanger auf dem Bau und im Winter in einer Stanzmaschine in einem Betrieb. Die stellten Ziehleisten für VW und Volvo her. Stanzmaschine, im Akkord, ich. Also was Fingerfertigkeit angeht, gehörte ich noch nie zu den Schnellsten. Mein Lohnstreifen damals hat es bestätigt. Und wisst ihr, nach einiger Zeit war Gottes Stimme wieder in mir da und ließ nicht locker. Hör mal, ich bin noch nicht fertig mit dir. Wie war das doch mit deiner theologischen Ausbildung? Und dieses eine Jahr damals, ein Umweg, den Gott mit mir ging, und so brachte er mich eben an den Punkt, wo ich im Vertrauen auf ihn bereit war, einen Weg einzuschlagen, den ich mir selber nicht ausgesucht hätte. Und nebenbei bemerkt, ich habe in diesem Jahr ein Stück Arbeitswelt kennengelernt, die sich von der eines Pastors doch ziemlich unterscheidet. Also Pastoren arbeiten auch, damit das klar ist, aber von der eines Pastors doch deutlich unterscheidet. Und das konnte für meinen späteren Dienst ja auch nur von Vorteil sein. Also es ist von Vorteil, wenn Gott einen Umweg mit uns geht. Aber dazu muss man noch eins sagen. Inwieweit uns das weiterbringt, das erkennen wir freilich oft erst im Nachhinein. Der dänische Christ Søren Kierkegaard, im 19. Jahrhundert lebte, er hat gesagt, Leben kann man nur vorwärts, Leben verstehen nur rückwärts. Leben kann man nur vorwärts, Leben verstehen nur rückwärts. Also wisst ihr, wenn wir zurückblicken, ist das Verstehen eines Weges auch nicht immer lückenlos, aber Gott hat uns doch von allen Seiten umgeben. Und jetzt denk mal kurz nach an dieser Stelle. Vielleicht fallen dir Schritte in deinem Leben ein, die kamen dir, als du sie gingst, wie ein Umweg vor und der Sinn hat sich dir nicht erschlossen. Aber erst im Nachhinein hast du darin Richtiges erkennen können, und konntest dafür danken. Cora ten Boom hat einmal gesagt, nimm keine Abkürzung, wenn Gott einen Umweg vorsieht. Nimm keine Abkürzung, wenn Gott einen Umweg vorsieht. Und also wenn Gott mit dir gerade einen Umweg geht, dann ist einfach meine Hoffnung, dass dieser Umweg für dich zum Segen wird, weil du merkst, er ist da und geht mit dir, steht dir bei. Und dann lernen wir noch etwas unterwegs mit Gott. Er kann tatsächlich Sackgassen in Umwege verwandeln. Sackgassen in Umwege. Also man fühlt sich ja manchmal, ihr kennt das sicher auch, so richtig in der Klemme. Aber die Klemme, in der wir uns fühlen, gehört vielleicht zu Gottes weiser Absicht mit uns. Und dann lässt er uns weitergehen. Darauf kommen wir gleich noch. Wie ging es damals weiter mit den Israeliten auf diesem von Gott gewiesenen Weg? Sie haben gerade erschöpft wieder einmal ihr Lager aufgeschlagen. Da nehmen sie am Horizont eine Staubwolke wahr, die unaufhaltsam näher kommt. Sollte das ein Sandsturm sein? Sturm, ja. Das Heer der Ägypter fegt heran. Die Truppen des Pharao, lesen wir, hatten die Israeliten so gut wie eingeholt, als diese bei Pi-Hacheroth lagerten. Und eins wissen die Israeliten sofort, der Pharao kommt jetzt nicht, um ihnen noch ein Stück weit freundliches Geleit zu geben. Es gibt ein Problem dann mit ihm. Panik entsteht. Und wir wollen uns die Lage der Israeliten mal kurz deutlich machen und was durch Gottes Eingreifen passiert. Im Rücken nahen sich die Bedränger. Durch Berge wird die Straße enger. Was bleibt, ist nur die Flucht nach vorn. Doch dort ist nichts als lauter Wasser. Die Ausweglosigkeit wird krasser und jede Hoffnung geht verloren. Und keine Boote, keine Fähre, die da vielleicht zu mieten wäre und jetzt ans andere Ufer bringt. Nicht mal eine Furt, auch keine Brücke. So mehren sich angstvolle Blicke, wobei auch ein Vorwurf mitschwingt. In Richtung Mose und auch Gott, ja, der Gedanke kommt oft flott, ist also nicht ganz unbekannt. Die Lage, Herr, ist so prekär. Was führtest du mich bloß hierher? So denkt man dann rückwärts gewandt. Und was passiert in höchster Not? Zu wahrer Rettung handelt Gott. Kein Mensch hätte sich das ausgedacht. Gott nämlich sorgt an dieser Stelle am Roten Meer für grüne Welle. Denn so geschah es dann bei Nacht. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Ein Hohlweg gut hindurchzugehen, normalerweise nur an Land. Hier sind aus Wasser beide Wände. So etwas schaffen Gottes Hände in Nachbarschaft zum Wüstensand. Und die Verfolger müssen scheitern. Mit ihren Streitwagen und Reitern, wo jemand Gott besiegen will, mag in eine Menge investieren, am Ende kann er nur verlieren und er erreicht niemals sein Ziel. Das Wasser kehrt kurz darauf zurück, etwa durch Trick oder Geschick? Nein, Gottes Arm reicht bis dorthin. Und als der neue Morgen winkt, hört man, wie Gottes Lob erklingt mit Reigen, Tanz und Tamburin. Wir nun, was lernen wir daraus? Was Gott sich vornimmt, führt er aus. Entsprechend seinem guten Plan zur Freiheit hat er uns bestimmt und welchen Weg er dabei nimmt, es leitet uns zum Staunen an. Hast du, Herr, einen Weg gebahnt, oft so, wie man es vorher nicht ahnt? Gilt jetzt kein Aber und kein Wenn, vom Anschauen kommt niemand voran. Schritte zu wagen, heißt es dann, du segnest Menschen, die sie gehen. Kennen wir das eigentlich? Schwierigkeiten, in die wir geraten, wenn wir meinen, sie am allerwenigsten gebrauchen zu können. So war das bei den Israeliten damals, als sie gerade todmüde, wie sie waren, Vorbereitung für die Nacht trafen. Und ja Mensch, das fällt auch auf hier. exakt auf dem Weg, den Gott mit uns geht, treten unter Umständen Schwierigkeiten auf. Was ist das dann? Offenbar sind es Glaubensproben. Wie steht es dann um unser Vertrauen in Gott? Gott weist an, den Israeliten etwas zu sagen, nämlich: Habt keine Angst, ihr werdet die Hilfe des Herrn sehen, die er euch heute bringen wird. Der Herr wird für euch schreiten und ihr werdet still sein. Was für ein Stillsein ist das eigentlich? Sich Gott überlassen, ihm stillhalten. Glauben, dass die eigene Ohnmacht Einfallstor seines Handelns ist. Ich finde, diese Art Stillsein ist etwas völlig anderes als Passivität. Auf Gott schauen und ihm vertrauen ist ja nicht Faulheit. Das ist Ausdruck von Glaubensmut, das ist Angst, die ihre Zuflucht zum Gebet genommen hat. Nur wenn wir, das denke ich doch, wenn wir in dieser Weise bereit sind, still zu sein, dann sind wir auch fähig aufzubrechen, wenn Gott das Zeichen gibt. Und so baut der Glauben in uns und formt Glauben in uns. Gott bahnt einen Weg, wo keiner war, und lässt uns Schwierigkeiten überwinden. Wie kann eine solche Erfahrung aussehen? Was für Schwierigkeiten können es sein? Ich versuche ein paar Mal zu nennen. Es ist vorgekommen, dass wir uns innerlich in einer Sache aber so richtig völlig verrannt haben, stecken fest wie im Gestrüpp. Aber Gott überlässt uns nicht uns selbst, sondern schlägt er sozusagen durchs Dickicht einen Pfad und wir finden aus der Verirrung heraus. Oder um manche Leute sehen wir sie nur von fern, machen wir am liebsten einen Bogen, sowas soll es ja geben. Vielleicht beruht es sogar auf Gegenseitigkeit. Und jetzt die Frage, wie finden wir eigentlich aus solcher Blockade heraus? Und Gott lässt uns Spuren finden, auf denen die Abneigung wirklich überwunden wird, Kraft seiner Liebe, sodass sogar Vertrauen zueinander entsteht. Gott bahnt einen Weg, wo wir keinen mehr sahen, vielleicht auch nicht sehen wollten. Oder, das kann es auch mal sein, wir sind beunruhigt und auch irgendwie irritiert, weil tiefe Zweifel uns erfasst haben, stimmt das eigentlich alles? Das Glauben fällt schwer und da hinein, das ist ein Wunder, da hinein erreicht uns Gottes Friede, uns fällt ein Stein vom Herzen, er bahnt einen Weg, wo keiner ist. Und dann noch ein Beispiel, kann sein, das hat in nächster Zeit gewinnt es mehr an Aktualität, als wir es lange Zeit gedacht haben. Angenommen, unser Wohlstand sinkt. Das bringt Einschränkungen mit sich. Was bedeutet das eigentlich für unsere Lebensqualität? Ist es dann an der Zeit, hauptsächlich zu jammern, weil wir uns dies und jenes nicht mehr leisten können? Ist das eigentlich, das ist meine Frage, ist das eigentlich nur auf der Verlustseite zu verbuchen? Gott zieht sich doch nicht zurück. Seine Liebe hört nicht auf. Und der Liebe untereinander wird der Hahn auch nicht zugedreht. Gott lässt uns Neues entdecken, gerade auch in solchen Zeiten. Der zweite Leitgedanke, also Gott bahnt einen Weg, wo keiner ist. Das haben immer wieder Menschen erfahren in schon beeindruckender Weise. Da ist im südlichen Münsterland, in der Nähe von Ascheberg, ein Bauer im Dritten Reich. Er sieht, was Nazis mit den Juden machen. Was sagt er später? Ich bin von Natur aus ein Angsthase. Aber Gott sagt, dass man den Bedrängten doch helfen muss. So habe ich es einfach getan. Oder ich denke an ein älteres Ehepaar in einer hessischen Dorfgemeinde. Der Mann, früher wirklich stark wie ein Bär, war nach einem Schlaganfall ganz auf die Hilfe seiner Frau angewiesen und die Nächte und Tage sind schwer für sie beide. Aber wisst ihr was? Sonntags im Gottesdienst sitzen sie da, wenn es eben geht. Und jetzt nochmal die Frage in deine persönliche Lebenssituation hinein. Bist du an einem Punkt, wo du denkst, Mensch, wie soll das weitergehen? Und das macht dir große Not? Dann wirf dein Vertrauen nicht weg, dass Gott dich nicht im Stich lässt und dir einen Weg bahnt, den du gehen kannst. Und jetzt muss ich zum Schluss unbedingt von Jesus reden, weil wir diese Begebenheit dort am Roten Meer lange, lange bevor Jesus kam, auch im Blick auf ihn lesen können. Wie ich das meine? Der Pharao, wir haben es gehört, will Israel nicht hergeben, will es weiterhin besitzen, deshalb jagt er ihm nach. Ist es mit dem Teufel nicht auch so? Er will Menschen beherrschen. Ihm sollen sie dienen. Und dann kam Jesus. Die Bibel bezeugt, dazu ist der Sohn Gottes auf die Erde gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wie gern, das lesen wir dann auch im Evangelium, wie gern hatte der Teufel Jesus von seinem Weg abgebracht. Er hat es versucht bis zuletzt, es war vergeblich. Jesus, der für jeden von uns hier starb und auferstand, das feiern wir ja gleich auch wieder im Abendmahl. Jesus ist der Erlöser. Die Bibel sagt es so, Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und in das Reich von Christus versetzt. Also Jesus entreißt uns dem ewigen Tod, befreit von Schuld und durch ihn hat Gott den Weg zu sich in den Himmel gebahnt. Israel stand vor dem Roten Meer. Ihnen blieb nur eins in der Situation, Gott zu vertrauen, dass er sie hindurchbringen würde und er hat es getan. Und wie bringt Gott uns in seine Herrlichkeit? Einfach durch Jesus, der unser aller Vertrauen verdient. Menschen von überall her fragen, wie finde ich eigentlich zu Gott? Kommt es auf meine fromme Leistung an, dass ich mich mühe und quäle und mühe und quäle. Aber Jesus in Person ist das Ende all solcher Leistungsreligionen. Durch ihn ist der Weg zu Gott abgesteckt und damit wirklich frei. Das sagt die Bibel sehr klar. Da habe ich mich gefragt, ob es damals bei den Israeliten vielleicht auch manche gab, die dachten, was aber, wenn die Wassermassen im Nu zurückkommen? Wer gibt uns die Garantie, dass das gut ausgeht? Können wir Gott überhaupt trauen? Und da habe ich eine junge Frau vor Augen, die war sehr offen fürs Evangelium. Und sie stand dicht vor der Tür zum Glauben. Sie sagte aber, ich merke, Jan, ich kann nicht vertrauen. Ich kann nicht vertrauen, ob das alles stimmt mit Gott und mit mir. Was sollte ich sagen? Du musst aber vertrauen. Hör mal, du musst aber vertrauen. Sie wollte ja, aber sie konnte irgendwie noch nicht. Ich habe ihr Mut gemacht, mehrfach mit ihr gebetet, dass sie sich in die Arme des gekreuzigten Christus fallen lassen kann. Nicht lange danach, sie war schwer krank, hat Gott ihr Leben hier beendet. Und wisst ihr, ich glaube fest, dass ihr Weg in den Himmel ging. Gott wird nicht müde, durch sein Wort und seinen Geist ins Leben von Menschen einzugreifen, damit sie sich von Jesus finden lassen und zum Glauben kommen. Kein Tag vergeht, ohne dass das nicht geschieht. Auch dieser Tag vergeht nicht, ohne dass das geschieht. So verherrlicht Gott sich und dann, im Glauben an Jesus, geht unser Blick ganz, ganz weit nach vorn, bis zum Tag der Auferstehung. Dann, sagt die Bibel, werden wir vollendet durch Christus, werden unversehrt sein am Ende aller Welt und Zeit. Das ist die Perspektive. Jesus, ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und er hat versprochen, jeden Tag bei uns zu sein. Ich möchte beten, wir bleiben dazu sitzen. Herr unser Gott, auf unterschiedlichen Wegen verläuft unser Leben. Kurz sind sie oder lang, leicht begehbar oder beschwerlich, vertraut oder unbekannt, einfach oder verworren, empfohlen oder bedenklich. Auf die einen Wege freuen wir uns und andere fürchten wir. Lehr uns erkennen, Herr, welcher Weg in deinem Sinn ist und welcher nicht. Du, Herr, eröffnest uns auch Wege, auf die wir gar nicht gekommen wären. Das lässt uns staunen. Und wo du uns Umwege führst, wollen wir dir vertrauen. Herr, nimm fort in uns, was dir im Weg ist. Und danke, dass wo nötig deine Güte uns zur Umkehr leitet. Danke auch für alle Wegweisen durch dein Wort und wie dein Geist uns zum Verstehen leitet. Befähige uns, Herr, einander gute Wegbegleiter zu sein und danke für Jesus, deinen Sohn, der in Wahrheit der Weg zum Leben ist. So sei unser Leben, Herr, ein Weg unter deinen Verheißungen, wo im weiten Raum der Gnade dein Segen auf uns komme. Herr, du bist wunderbar. Wächst hier dein Lob in uns, in Vorfreude auf das große Ziel bei dir. Dich preisen wir. Amen.